Weil, erstens mal, ganz richtig, nicht? Also die Redaktion schon mal immer öfter eigentlich vor dem Problem steht, relevante Gutachter zu finden. Nicht? Diese Begutachtung funktioniert bislang kostenfrei, das heißt, das ist eine freiwillige zusätzliche Tätigkeit, die sich die Wissenschaftler aufhalsen. Ganz einfach auf Gegenseitigkeit beruhend. Nicht? Also ich weiß, dass irgendwer meinen Aufsatz begutachten wird, deswegen begutachte ich den Aufsatz von jemandem anderen. Aber es ist natürlich aufwendig. Ich muss das lesen, ich muss das konzentriert lesen, ich muss ein Exposé schreiben, also das heißt eine Evaluierung vornehmen. Ich muss mich vielleicht dann ein bisschen kundig machen, ob das jetzt in allen Details wirklich stimmt, wenn da was nicht Rechnungen drinnen sind, muss ich das nachrechnen. Also man kann sich gut vorstellen, da ist eine ganze Reihe von Arbeit dahinter, die da auf sich genommen werden muss. Und weil ich natürlich selbst da neben all den sonstigen Aufgaben, die ich als Wissenschaftler sonst habe, auch genötigt bin, selbst zu publizieren, naja, werde ich die Zeit für solche Evaluierungen, für solche Gutachten doch relativ begrenzen. Das heißt, immer mehr Wissenschaftler sagen dann eigentlich auch Nein, wenn sie aufgefordert werden zu begutachten und sagen, ich habe die Zeit nicht, es tut mir leid, und schicken das Ding wieder zurück. Die Redaktion muss einen Ersatz finden, einen Ersatzgutachter oder Gutachterin finden, der passt dann vielleicht thematisch nicht so, ist vielleicht nicht so relevant wie der erste Gutachter und vieles mehr. Also da kommen eine ganze Reihe von Unwägbarkeiten ins Spiel, die eigentlich auch alle mit diesem großen Komplex Wissen zu tun haben. Und die im Prinzip auch dadurch funktionieren, dass dabei Wissen unter den Tisch fällt, Wissen ausgeblendet wird, mit Nichtwissen operiert wird. Das sind diese beiden Seiten, auf die ich Sie immer aufmerksam machen will. Es funktioniert auch nicht anders, als dass da reduziert wird. Man kann sich auch gut vorstellen, dass so ein Exposé, so ein Gutachten selbst natürlich bestimmte Aspekte eines Aufsatzes herausstellt, und bestimmte andere Aspekte dann vielleicht auch gar nicht wahrnimmt, weil der Gutachter nur für diese Aspekte irgendwie spezialisiert ist oder auch irgendwie aufgrund seiner eigenen Interesse ein Gespür hat und für das andere nicht. Also passiert immer wieder, dass Gutachten erstellt werden, die eigentlich gar nicht mit dem Anliegen des Autors, mit dem eigentlichen Anliegen des Autors rechnen, sondern die ganz andere Aspekte herausstellen. Und auch das eine gewisse Problematik des dass die Sache dann unwegbar macht. Jetzt ist es so, dass diejenigen Zeitschriften, die eben mit solchen Gutachterverfahren operieren, also die nur publizieren, was begutachtet worden ist, für die qualitativ höher stehenden Zeitschriften genommen werden. Das heißt, das sind diejenigen Zeitschriften, die sozusagen in der Publikationsliste dann gewöhnlich oben oder vorweg angeführt werden, weil das natürlich die relevanten oder weil angenommen wird, dass das die relevanten Publikationen sind. Wenn Sie sich so Publikationslisten von Wissenschaftlern anschauen, dann finden Sie meistens so eine Unterteilung, wo eben steht, was weiß ich, zunächst einmal die Bücher, dann die Herausgeberschaften. Zum Dritten dann eben die peer-reviewten Aufsätze, die veröffentlicht worden sind und erst danach dann die Aufsätze, die eben in irgendwelchen sonstigen Zeitschriften oder Büchern veröffentlicht worden sind, wo es keinen Peer-Review gibt oder gegeben hat, wo man vielleicht den Herausgeber gekannt hat und da etwas untergebracht hat oder wo man aufgrund sonstiger Möglichkeiten da publiziert hat. Das heißt, mehr und mehr, einfach auch deswegen, weil sich natürlich die Fachkollegen schwer tun bei der Feststellung, ob jemand wirklich ein qualitativ hochstehender Wissenschaftler ist oder nicht. Ne? Mehr und mehr werden eigentlich auch nur mehr die peer-reviewten Veröffentlichungen als relevant anerkannt. Ich habe gesagt, in der Philosophie gibt es keine große Tradition dafür. Da finden Sie noch eine ganze Reihe von Leuten, die eigentlich sich nie darum kümmert haben, in peer-reviewten Zeitschriften zu veröffentlichen, einfach weil es das zu ihrer Zeit auch vielleicht noch gar nicht in dem Ausmaß gegeben hat. Und zum Zweiten natürlich auch deswegen, weil philosophisches Wissen ja doch oft einmal sich nicht so gut eignet, in relativ kurzen Fachaufsätzen dargelegt zu werden. Also gerade größere Entwürfe eignen sich dann doch besser als Buchform vorgelegt zu werden. Bei den Büchern gibt es sowas Ähnliches, wobei man dazu sagen, also sowas Ähnliches wie ein Begutachtungsprozess, wobei man dazu sagen muss, dass die Begutachter da zu einem sehr großen Teil eigentlich Privatverlage sind, die, naja, bis zu einem gewissen Grad natürlich kommerzielles Interesse haben an der Veröffentlichung. Das heißt, ich weiß nicht, irgendein großer Verlag, Suhrkamp, kennen Sie alle, führt natürlich auch Gutachten durch, wenn irgendein Manuskript eingesandt wird, hat seine Wissenschaftler, die feststellen, ob das ins Verlagsprogramm passt oder nicht. Allerdings ist es da natürlich jetzt nicht primär das wissenschaftliche Kriterium, das zählt, sondern doch, also ich würde jetzt nicht einem bestimmten Verlag was unterstellen, Suhrkamp ist da vielleicht derjenige, der noch die besten Chancen bietet, wirklich wissenschaftliche Literatur zu veröffentlichen, aber sonstige Verlage haben natürlich auch ihr Programm und dann natürlich auch ihre Klientel, die bestimmte Bücher nachfragt. Und sie werden sicher kein Fachgebiet oder kein Buch aus einem Fachgebiet veröffentlichen, das sozusagen nicht zu ihrem Klientel passt. Also auch da ist sozusagen diese Begutachtung natürlich problematisch. Ja, ich war ja eigentlich bei diesem Citation Index, so nennt sich ein Unternehmen, das 1961 in Amerika gestartet worden ist, das unter all den Aufsätzen, die in peer-reviewten Zeitschriften veröffentlicht werden, feststellt, erstens mal, welche Schriften in ihnen zitiert werden und zweitens feststellt, welche anderen Schriften diese Aufsätze zitieren. Und dieses gegenseitige Zitieren wird dann jährlich in einem sogenannten Citation Index herausgegeben und die einzelnen Wissenschaftler können dann feststellen, wie oft ihr Aufsatz in einem bestimmten Jahr zum Beispiel zitiert worden ist. Es dürfte klar sein, dass Zitationen, also zahlreiche Zitationen natürlich bedeuten, dass auf einen bestimmten Aufsatz mehr Aufmerksamkeit gelenkt wurde oder gelegt wurde seitens der Scientific Community und weniger Zitationen natürlich bedeuten, dass weniger Leute darauf aufmerksam geworden sind. Was allerdings eben noch nicht heißt, dass sämtliche Zitationen, die da vorgenommen wurden, sind unbedingt zufrieden sind mit dem, was da publiziert wurde. Man kann ja durchaus auch was kritisch zitieren. Man kann ja durchaus anmerken, dass, was ich, der und der Aufsatz ja nicht einmal lesenswert ist, aber in dem Moment habe ich ihn trotzdem zitiert und er ist dann in diesem Index erfasst.
Bitte. Wie Sie den Namen des Index auch
ja.
Citation.
Citation.
Es gibt einen Science Citation Index. Und es gibt einen, der für unser Fach relevanter ist, Social Science Citation Index.
Der Science Citation Index ist eher für naturwissenschaftliche Fächer zuständig und der Social Science Citation Index ist eben unter anderem auch für die Philosophie und all das, was sich in dem Umfeld der Philosophie tut, zuständig. Finden Sie, wenn Sie in die Hauptbücherei, also in die Uni-Bücherei gehen, mittlerweile wird es auf CD herausgegeben, es gibt auch einen Internetzugang dazu, es wird laufend erneuert, kommt jedes Jahr heraus und Sie können da feststellen, zum Beispiel, wie oft, was jetzt in Fülsack seine Schriften weltweit zitiert werden. Ich sage es gleich dazu, nicht sehr oft.
Was Sie auch da, dass Sie auf Deutsch publizieren,
oder? Ja, natürlich. Nicht? Also was mit der ganzen Reihe von Dingen zu tun hat, die da ins Spiel kommen. Grundsätzlich, weil Sie es gerade angesprochen haben, die Zahl der, oder der Anteil der wissenschaftlichen Publikationen, die weltweit auf Deutsch erscheinen, ist nicht sehr hoch. Wie hoch schätzen Sie? Oder habe ich das schon mal hier ins Spiel gebracht? Nein. Wie hoch schätzen Sie? Ja, ganz
allgemein. Die 20.000, die wir jetzt gehört haben, nein.
Ja, die 20.000 betrifft nur die Naturwissenschaften. Ich meine jetzt ganz allgemein. Was an wissenschaftlicher Publikation insgesamt weltweit in deutscher Sprache vorgelegt wird.
2%?
Ja, 2%. Ja. Also Sie können sich vorstellen, dass ein deutsch schreibender Autor natürlich da wesentlich geringer zur Kenntnis genommen wird, als jemand, der auf Englisch zum Beispiel publiziert. Englisch, das nur nebenbei, ist grundsätzlich die Sprache der Scientific Community seit Fall des Ostblocks, sagen wir mal so. Bis dahin gab es Russisch als großes, zumindest in den Naturwissenschaften, in den Mathematiken und so, als große Gegensprache. Klassischer Kalter Krieg, nicht? Also da war sozusagen die Welt halbiert. Mittlerweile gibt es natürlich einen größer werdenden Anteil zum Beispiel an chinesischen Fachpublikationen, natürlich auch an spanischen Fachpublikationen, aber der bei weitem größte Teil wird natürlich auf Englisch vorgelegt. Das weiß ich leider nicht, aber das wird sich sicher recht leicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass solche Dinge dann auch leicht zum Beispiel was dann bei Wikipedia ausforstbar sind. Da gibt es sicher irgendwelche Prozenttafeln, wo so Dinge dann drinstehen. Ist, glaube ich, auch nicht so sonderlich relevant. Für uns ist wichtig, dass eben die zentrale Sprache Englisch ist. Also wenn Sie mitreden wollen, dann müssen Sie zumindest ein paar Publikationen auch auf Englisch vorlegen. Je mehr, desto besser, keine Frage. Und es ist mittlerweile auch das eine Entwicklung der letzten Jahre, mittlerweile so, dass eigentlich die englischsprachigen Publikationen als die relevanten angesehen werden, ganz einfach, weil sie ein großes Publikum finden oder weil sie Chance haben, ein größeres Publikum zu finden. Jetzt ist es bei der Untersuchung dieser Zitationen, hat man festgestellt, dass eigentlich nur 50% der publizierten, der in peer-reviewten Zeitschriften publizierten Aufsätze wirklich zitiert werden. Ganze 50%, also das heißt die Hälfte, werden nie zitiert. Werden nie von irgendjemandem in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift, die ebenfalls natürlich peer-reviewed sein muss, sonst wird sie in diesem Index nicht zur Kenntnis genommen, zitiert. Und was das Fatale an dieser Geschichte ist, dass natürlich Zitationen oder öftere Zitationen Multiplikationseffekte bergen. Ich habe, glaube ich, auch hier in dieser Lehrveranstaltung bereits von diesem berühmten Matthäus-Effekt gesprochen, oder? Korrigieren Sie mich? Nein, noch nicht. Das wurde von Robert K. Merton nach diesem Matthäus-Zitat aus dem Alten oder Neuen Testament, bin nicht sehr bibelfest, man verzeih mir, benannt, wo es darum geht, dass diejenigen, die haben, noch das denjenigen, die haben, noch gegeben werden wird und denjenigen, die nichts haben, noch zusätzlich was genommen werden wird. Also diejenigen, die ohnehin bereits zitiert werden, werden genau deswegen, weil sie bereits zitiert werden, auch entsprechend mehr und weiterhin zitiert. Das heißt, wenn sie einmal, was halt Kant heißen oder Luhmann heißen oder wie auch immer heißen, nicht, dann ist sozusagen eine gewisse Verpflichtung vorhanden in der Scientific Community, ihre Schriften zur Kenntnis zu nehmen. Auch wenn manche Schriften dann vielleicht gar nicht so relevant sind oder so wichtig sind. Man kennt es aus Diplomarbeiten oder aus Seminararbeiten. Natürlich ist es recht sinnvoll und erhöht eben die Wahrnehmbarkeit des Aufsatzes, wenn man gewisse Autoritäten, gewisse Namen zitiert oder gewisse Schriften zitiert, die als zitierenswert gelten. Also Kant zumindest irgendwo mal angeführt zu haben in einer philosophischen wissenschaftlichen Arbeit, hat definitiv Wert, auch wenn der gute Kant vielleicht für das Thema jetzt gar nicht so relevant ist. Bitte ist jetzt, weil Sie schmunzeln, ist jetzt keineswegs despektierlich gemeint, sondern es geht wirklich um Wahrnehmbarkeit. Es geht bei all dem, was ich sage, um Wahrnehmbarkeit. Sie sind nicht wahrnehmbar, wenn Sie gewisse Kriterien des wissenschaftlichen Betriebs, des Usus, dessen, was eben im wissenschaftlichen Betrieb Sache ist, nicht erfüllen. Und um wahrnehmbar zu werden, das heißt, wenn Sie nicht wahrnehmbar sind, findet eben auch Ihr Angebot keine Nachfrage. Und um wahrnehmbar zu werden, müssen Sie nolens volens diese Kriterien erfüllen. Bitte. Aha, bitte. Ja. Soll ich mir das kurz aus dem Konzept vorstellen? Jetzt weiß ich nicht, wo ich hin wollte.
Also Schneeballeffekt bei Star-Autor.
Richtig, selbstverständlich. Nicht? Also das ist ganz klar. Es gibt natürlich auch immer wieder so Hypes. Nicht? Also es kurzzeitig dann üblich, einen bestimmten Autor zu zitieren und andere nicht. Und das wechselt sehr schnell. Diesbezüglich auch ein interessanter Aspekt, der sich im Hinblick auf diesen Science Citation Index herauskristallisiert hat und der dann auch für große Diskussionen gesorgt hat, die Halbwertszeit des Wissens. Es ist mit diesen Erhebungen, mit diesen und ähnlich gearteten Erhebungen möglich geworden, festzustellen, wie lange gewisse, zum Beispiel, wie lange gewisse wissenschaftliche Schriften zitiert werden. Also wie lange ein bestimmtes Themengebiet Relevanz hat oder ein gewisses wissenschaftliches Paradigma Relevanz hat oder als relevant wahrgenommen wird seitens der Scientific Community. Und da zeigt sich, dass diese Halbwertszeit des Wissens bei ziemlich konstant 5 Jahren liegt bei der schriftlichen Publikation, das heißt bei der klassischen Buch- und Fachjournalpublikation. Im Internet ist es natürlich entsprechend kürzer. Das ist ein anderes Medium und Sie können sich vorstellen, dass dort die Halbwertszeiten wesentlich schneller verlaufen als bei der schriftlichen Publikation. Aber 5 Jahre ist eine erschreckend kurze Zeit, wenn Sie nehmen, dass eigentlich ein Universitätsstudium auch 5 Jahre beträgt. Also das heißt, in der Zeit, wo Sie lernen, was relevantes Wissen ist, ist dieses Wissen vielleicht gar nicht mehr relevant.
Bitte. Aber diese Halbwertszeit nimmt jetzt auch ab.
Naja, es gibt natürlich, sagen wir mal so, es gibt da eine ganze Reihe von gegensätzlichen Ansichten dazu. Grundsätzlich ist es so, dass dieser Verlauf von Halbwertszeiten hochgerechnet wurde auf die gesamte Zeit des wissenschaftlichen Schrifttums und es zeigt sich, dass eigentlich auch im 17. und 18. Jahrhundert bereits die Zitationshäufigkeit nach 5 Jahren so vehement abgenommen hat, dass man eigentlich davon sagen kann, dass dieses Wissen nach 5 Jahren als nicht mehr relevant wahrgenommen worden ist. Also da hat sich eigentlich auf der einen Seite im Hinblick auf diese lange Zeit der wissenschaftlichen Entwicklung, der wissenschaftlichen Geschichte wenig verändert. Auf der anderen Seite ist natürlich doch so, dass sehr viel mehr Disziplinen und Untergebiete, Spezialgebiete dazugekommen sind. Und dass damit die Zitationshäufigkeit insgesamt natürlich weniger geworden ist, weil sie sich auf mehr Spezialgebiete aufgeteilt hat. Also es ist da ein bisschen schwer, welche Kriterien man an diese Geschichte anlegt, um festzustellen, ob die Halbwertszeit wirklich kürzer wird oder ob sie doch weitgehend an das Medium gebunden ist, nämlich an das Buch und den Fachaufsatz in Fachzeitschriften. Ein Fakt ist es jedenfalls, dass mit dem Wechsel auf das Medium Internet die Halbwertszeit dramatisch kürzer geworden ist. Also da geht man davon aus, man muss dazu sagen, dass dieses Medium ja noch nicht so alt ist, dass man da wirklich jetzt vergleichbare Berechnungen anstellen kann oder Untersuchungen anstellen kann. Nicht? Aber da gibt es Überlegungen, dass nach 15 Monaten bereits das Wissen als nicht mehr relevant wahrgenommen wird. Genau definiert sich diese Halbwertszeit als jene Zeit, in der 50% des verfügbaren Wissens nicht mehr zitiert werden. Also nach 5 Jahren im Schnitt werden 50% des am Anfang der 5 Jahre verfügbaren Wissens überhaupt nicht mehr wahrgenommen, auch wenn sie zuvor zitiert worden sind. Also es betrifft jetzt nicht diese 50%, die überhaupt zitiert werden. Halbwertszeiten des Wissens. Das sind so, ist ein sehr gängiger Begriff, wo natürlich auch das muss man mit Nachdruck betonen, sehr schnell auch insbesondere im Rahmen der Wissenschaftspolitik vom Verfall des Wissens gesprochen wird, von schnell größer werdenden oder kürzer werdenden Halbwertszeiten und Ähnlichem. Nicht? Also wo dann immer so ein bisschen auch der Teufel an die Wand gemalt wird, wo die Wissenschaftler sehr schnell zu jammern beginnen. Um Gottes Willen, es verfällt ja alles, es ist alles nicht mehr so viel wert, wie das noch in guten alten Zeiten des klassischen Wissenschaftsbetriebs der Fall gewesen ist. Solche Klagen sind meiner Meinung nach mit Vorsicht zu genießen, ganz einfach deswegen, weil sie in der Regel natürlich von Betroffenen vorgebracht werden. Von Leuten, die selbst davon betroffen sind, weil sie eben als Wissenschaftler darauf angewiesen sind, dass ihr Wissen als relevant wahrgenommen wird. Das heißt, Wissenschaftler sind immer sehr empfindlich, wenn es um ihr eigenes Wissen geht, ist klar. Nicht? Also in dem Moment, wo sozusagen in Frage gestellt wird, ob das eigene Wissen relevant ist oder nicht, hört sich es mit der sogenannten wissenschaftlichen Objektivität, so es die irgendwo jemals wirklich gegeben hat, schnell auf. Dann beginnt man zu jammern und wertet eigentlich genau dadurch sein Wissen ab, weil es dann natürlich entsprechend subjektiv gefärbt verbreitet wird. Also in dem Moment, wo ich sozusagen mit zu viel Teilnahme versuche, mein Wissen als das wirklich relevante Wissen herauszustellen, verliert es eigentlich an Wert. Es verliert, so könnte man vielleicht im Hinblick auf unser Thema sagen, es verliert an Wahrheit. Oder es verliert zumindest in Ihren Augen an Wahrheit, wenn ich Ihnen hier zum Beispiel weismachen würde, dass nur mein Wissen das einzig relevante philosophische aktuelle Wissen ist und Sie gefälligst bei der Prüfung aber wirklich wortgetreu das wiedergeben müssen, was ich hier ein Semester lang vermittle, vorlege, was auch immer. Dürfte klar sein, dass Sie dann vielleicht die Prüfungskriterien absolvieren, einfach weil Sie ein Zeugnis haben wollen, aber von da an vielleicht sich denken werden, naja, das, was der Füllsack dann Wissen verbreitet, ist nicht sonderlich wahr. Das heißt, auch daran ist bis zu einem gewissen Grad die Wahrheit des Wissens gebunden. Gut, jetzt haben wir diese Aspekte. Ich habe schon angedeutet, die ganze Sache hat sich mittlerweile natürlich bis zu einem gewissen Grad in die elektronische Datenverarbeitung verlagert. Also dieser Citation Index wird elektronisch erstellt, wird im Internet verbreitet, auf CDs herausgegeben und vieles mehr. Und es wird auch das sonstige Wissen mehr und mehr im Internet verfügbar gehalten. Ich weiß nicht, wer von Ihnen hier zum Beispiel im Institut dieses Projekt des Sammelpunkts verfolgt. Das ist tatsächlich ein Sammelpunkt, eine Internetadresse, an der Sie philosophische Schriften abrufen können, mittlerweile aus dem gesamten deutschen Sprachraum. Ich empfehle Ihnen allen, das mal aufzusuchen. Man braucht eigentlich nur Sammelpunkt eingeben bei irgendeiner Suchmaschine oder auch von den Seiten des Instituts hier dorthin sich geleiten zu lassen. Das ist ein Medium, das mittlerweile sehr, übrigens in die Wege geleitet, initiiert von Herbert Rachowitz, einem Vordenker dieser ganzen Erfassung von wissenschaftlichem Wissen mit den Mitteln der elektronischen Datenverarbeitung. Bitte? Richtig, dort ziele ich gerade hin, ja. Das ist genau der Punkt, auf den es abzielt. Grundsätzlich, es gibt mittlerweile, ganz einfach deswegen, weil der klassische Publikationsbetrieb Unwägbarkeiten birgt, eine ganze Reihe von Schwierigkeiten hervorruft, die Überlegung, ganz allgemein den Publikationsbetrieb ins Internet zu übersiedeln. Vielleicht als einige wenige Aspekte dazu, einfach der Hinweis, selbstverständlich kosten Papierpublikationen ungleich mehr Geld als Internetpublikationen, das dürfte klar sein. Sie brauchen wesentlich länger. In der Regel dauert die Publikation eines Fachaufsatzes durch in klassischen Papiermedien durchaus 1 bis 2 Jahre, wenn nicht sogar darüber hinaus. Sehr oft gehen Zeitschriften heute oder Zeitschriftenredaktionen heute dazu über, dass sie Themen zusammenfassen und dann eben bestimmte Sonderhefte zu bestimmten Themen herausbringen und Aufsätze, die zwar positiv begutachtet wurden, aber eben nicht zu dem Thema passen, zurückgestellt werden. Und dann kann es unter Umständen der Fall sein, dass Sie 4, 5 Jahre warten, bis dieser Aufsatz veröffentlicht wird. Und Sie können sich gut vorstellen, dass in den 4, 5 Jahren bei der Rasanz der Entwicklung des wissenschaftlichen Wissens mittlerweile gewisse Veraltungserscheinungen auch im Hinblick auf das Publizierte auftreten. Also das heißt, manche Wissenschaftler sind dann gar nicht so glücklich, wenn das, was sie vor 5 Jahren eingereicht haben und geschrieben haben, dann eben erst mit entsprechender Verspätung publiziert wird. Auch das ist natürlich sehr oft problematisch, wenn es neuere Ergebnisse gibt oder wenn man seine Meinung revidiert hat oder neue Entwicklungen ins Spiel gekommen sind und vieles mehr. Ne? Also schon einmal die Möglichkeit, sehr schnell, sehr effektiv zu publizieren und dann natürlich auch eine sehr breite ein sehr, sehr breites Publikum zu finden, weil dieses Medium ganz einfach wirklich global zugänglich ist. Fachzeitschriften, auch Bücher, müssen Sie natürlich erst einmal in die ganze Welt verschicken, um sie zugänglich zu machen. Einen im Internet veröffentlichten Aufsatz können Sie sofort gleichsam in Echtzeit an die entsprechenden Rezipienten schicken. In Australien, in Japan oder wo auch immer. Vorausgesetzt, Sie können es lesen. Aber das birgt natürlich eine ganze Reihe von weiteren Problemen, die ebenfalls die Wissensarbeit vor immer mehr Aufwand stellt. Unter anderem die Selbstpublikationsmöglichkeit, die ich schon angesprochen habe. Das heißt, die Kriterien gehen bis zu einem gewissen Grad den Bach runter. Es gibt natürlich mittlerweile auch eine ganze Reihe von peer-reviewten Zeitschriften oder Foren, eigentlich müsste man dazu sagen, die im Internet Platz bieten zur Veröffentlichung, die eben auch begutachtet werden, die quasi die klassische Fachzeitschrift einfach 1:1 ins Internet übertragen haben. Es gibt aber eben darüber hinaus auch die Möglichkeit, ich weiß nicht, eben zum Beispiel bei solchen, naja, wie soll man das nennen, Foren wie der Sammelpunkt und ähnlichen Internetinitiativen zu publizieren, und das unterliegt dann eigentlich keinem Begutachtungsprozess. Da wird dann nur mehr oder weniger genau drauf geschaut, ob das jetzt, sagen wir, den wissenschaftlichen Kriterien entspricht, sprich, ob da wirklich eine Literaturliste dabei ist, ob da wirklich genau zitiert wird oder irgendwie wiedererkennbar ist, was da zitiert ist und vieles mehr. Nicht? Also gibt es sozusagen möglicherweise Qualitätseinbußen. Und dadurch eine gewisse Vorbehalte seitens der Kollegenschaft, Kolleginnenschaft, das auch wirklich anzuerkennen, in dem Sinne anzuerkennen, wie das klassische Veröffentlichungsmedium anerkannt worden ist. Das heißt, diese Internetpublikation, so effektiv und sinnvoll sie auf den ersten Blick sein mag, krankt aktuell extrem daran, dass sehr viele, vor allem klassisch sozialisierte, im Wissenschaftsbetrieb klassisch sozialisierte Kollegen und Kolleginnen nicht bereit sind, das als relevantes Publikationsmedium anzuerkennen. Und damit entstehen natürlich extreme Verwerfungen zwischen dem klassischen Betrieb und dem aktuellen Betrieb. Und das bringt natürlich die Möglichkeit für eine ganze Reihe von klassischen Medien mit sich, zum Beispiel sehr hohe Publikationsgebühren zu verlangen. Das heißt, nicht nur, dass sie ihren Aufsatz begutachten lassen müssen und dauernd mal festgestellt wird, ob der überhaupt relevant ist oder nicht, ob der publiziert werden soll oder nicht, wird danach dann auch noch die Hand aufgehalten. Und zwar zumindest in den Naturwissenschaften durchaus bemerkenswerten Ausmaß. Also da gibt es so amerikanische Zeitschriften, die um die $1000 für Publikation verlangen, zusätzlich. Nicht? In der Regel bezahlen natürlich die besseren Institute diese Publikationsgebühren, weil sie ganz einfach daran interessiert sind, dass ihre Wissenschaftler, die sie selbst beschäftigen, natürlich das beste Forum finden und natürlich auch die besten Publikationsmöglichkeiten nutzen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich da dieser Multiplikationseffekt wieder im Spiel. Nur derjenige, der bereits in einer entsprechend gut finanzierten Institution drinnen ist, hat dann die Chance, entsprechende Publikationen auszustoßen, die ihm eine Chance geben, wieder in solchen Institutionen eine Position zu finden. Und der nicht drinnen ist, hat schon gar keine Chance, weil er natürlich sich diese Gebühren gar nicht leisten kann. Also privat finanziert, ich weiß nicht, $1000, da schreckt man natürlich sehr schnell mal davor zurück. Vor allem dann, wenn man natürlich das Gleiche sehr leicht auch im Internet publizieren könnte. Umsonst. Naja, und damit entstehen natürlich Verwerfungen zwischen den Kollegen, Kolleginnen, die, naja, also das stelle ich mal zur Debatte, die nicht immer unbedingt sonderlich zielführend für die Verbreitung und das Bearbeiten von wissenschaftlichem Wissen sind. Nicht? Dürfte klar sein, dass da ganz eine Reihe von Unwägbarkeiten im Spiel sind. Aktuell wird sehr viel diskutiert. Es ist aber nicht wirklich eine wirklich besonders gut handhabbare Lösung in Sicht. Es gibt immer ganz eine Reihe von Argumenten dafür, die klassische Linie weiterzuführen, weiter auf Papierpublikation zu setzen oder die Papierpublikation peer-reviewed ins Internet zu übernehmen und dort aber dann trotzdem Tor und Tür zu öffnen für, ich weiß nicht, zum Beispiel beitragsfinanzierte Veröffentlichungen oder Journale und vieles mehr. Nicht? Auch auf der anderen Seite übrigens werden zunehmend finanzielle Hürden beim Zugang zu wissenschaftlichem Wissen aufgebaut, nämlich im Hinblick auf das Abrufen dieser im Internet veröffentlichten, peer-reviewten Aufsätze in anerkannten Zeitschriften, weil die ganz einfach nicht allen und nicht jedem den Zugang erlauben. Das werden Sie vielleicht schon einmal bemerkt haben im Internet. Nicht? Auch da gibt es sehr unterschiedliche Politiken. Es gibt Zeitschriften, die vielleicht was natürlich die ersten 2, 3, 4, 5 Jahre Exklusivzugang, also das heißt Abonnementzugang ausbedingen, die sagen, unsere Beiträge, unsere neuesten Beiträge der letzten 4, 5 Jahre oder auch 2 Jahre sind kostenpflichtig und alles, was davor veröffentlicht worden ist, ist frei abrufbar, das kann jeder abrufen. Es gibt Zeitschriften, die sagen, wir verkaufen unsere Abonnements, das heißt den Zugang zu unseren Beiträgen an Universitätsinstitute zum Beispiel. Da haben Sie dann die Chance, hier am Institut einen Computer zu starten und die entsprechenden Zeitschriften abzurufen. Zu Hause gelingt Ihnen das Gleiche nicht, ganz einfach, weil die Uni pauschal da die Gebühren bezahlt und Sie ganz einfach damit in diese Foren reinkommen. Bitte diesbezüglich nur als Hinweis, wer sich diesbezüglich informieren muss, weil er eben an einer Diplomarbeit oder Dissertation oder sonst was sitzt, der möge diese Chance nützen und hier in wissenschaftlichen Journalen surfen und nicht unbedingt daheim. Ganz einfach deswegen, weil sie hier an Sachen rankommen, die sie zu Hause nicht erschließen können. Bitte. Wie bitte? Ja, es gibt eben auch da gewisse Unterschiede. Ich bin mir nicht sicher, ob alle Zeitschriften Zugang bieten für den UNET-Account. Ah, also es gibt da offensichtlich gewisse Möglichkeiten. Ja. Okay, also da sind Sie sogar besser. Gut. Worauf ich eigentlich hinaus will, das vielleicht als Schlusswort, ist, dass sozusagen dieses wissenschaftliche Wissen, das von seiner Idee her natürlich eben wissenschaftlich und nicht kommerzielles Wissen ist, das von seiner Idee her natürlich Gemeingut ist, dass der internationalen Scientific Community global und einheitlich im gleichen Ausmaß zugänglich sein soll, mittlerweile aufgrund dieser vielen Verwerfungen, aufgrund dieser vielen Unwägbarkeiten, die eben zum Beispiel dieser Publikationsprozess mit sich bringt, nicht mehr einheitlich zugänglich ist. Und zwar ziemlich auffallend nicht mehr einheitlich zugänglich ist. Es gibt sozusagen gleichere und weniger gleiche im weltweiten Wissenschaftsbetrieb.
Gleiche und gleichere.
Gleiche und gleichere vielleicht, wenn man es so formuliert, ist ein bisschen schöner, unverfänglicher. Ja. Und damit natürlich dann auch im Hinblick auf die schon angesprochenen Multiplikationseffekte sehr unterschiedliche Möglichkeiten im Wissenschaftsbetrieb Anschlussmöglichkeiten zu finden. Sprich, Publikationsmöglichkeiten zu finden, die im Weiteren dann eben, weil sie die Währung von Wissenschaftlern darstellen, dafür sorgen, dass man Finanzierung seiner Projekte findet, dass man irgendwie einen gut dotierten Posten in den Wissenschaften findet und damit die Chance hat, zum Beispiel Lehrveranstaltungen abzuhalten, was seinerseits natürlich wieder die Möglichkeit birgt, dass je eigene Wissen doch, auch wenn man es so versteckt macht, wie ich das mache, als das relevantere Wissen anzuprangern oder sozusagen zu verkaufen, zu versuchen. Kollegen, die eben aufgrund dieser Unwägbarkeiten des Publikationsbetriebs keine so guten Chancen finden zu publizieren, die vielleicht auch irgendwie Themen bearbeiten, die nicht so publizierbar sind wie mein Thema, werden vielleicht nicht die gleichen Möglichkeiten vorfinden, Lehrveranstaltungen, zum Beispiel Lehrveranstaltungen zu halten, aber auch eben sonst, ich weiß nicht, Vorträge zu halten oder sein Wissen eben einem Publikum darzubringen. Und werden damit natürlich eben auch nicht die Möglichkeit haben, ihr Wissen irgendwie als relevant anzubieten. Und auch das ist wieder dieser berühmte Multiplikationseffekt. In dem Moment, wo ich eben sozusagen ein Stückchen Definitionsmacht habe, ein Semester lang darüber zu bestimmen, was hier in diesem Raum zumindest relevantes Wissen sein soll, habe ich natürlich auch die Chance, das entsprechend anzubieten, und wenn genug von Ihnen da irgendwie davon zu überzeugen sind, werden sich vielleicht eben meine Bücher verkaufen, werden gewisse Nachfragen entstehen im Hinblick auf mein Lehrangebot und vieles mehr. Und genau das Gegenteil wird bei all den Kollegen und Kolleginnen nicht der Fall sein, die eben zum Beispiel nicht so ein gerade aktuelles Thema beackern, wie ich das tue. Und genau genommen, sozusagen im Hinblick auf die Idee des Wissenschaftsbetriebs und des wissenschaftlichen Wissens, sollte das ja nicht das Kriterium sein, dass je aktuelles Wissen besondere Möglichkeiten findet, vorgebracht zu werden. Einfach deswegen, weil es in meiner Lehrveranstaltung vielleicht um aktuelle Situationen des Wissenschaftsbetriebs geht und nicht um die antike griechische Philosophie oder um, ich weiß nicht, die Scholastik oder sonst was. Worauf ich hinaus will, ist wieder diese Problematik des wahren Wissens. Ganz einfach deswegen, weil ich hier exemplarisch selbstverständlich, also Sie merken es hoffentlich, dass ich mich als Beispiel sozusagen herausstelle, exemplarisch hat mein Wissen bis zu einem gewissen Grad die Chance, bei Ihnen als wahres Wissen anzukommen, ganz einfach deswegen, weil eine ganze Reihe von Multiplikationseffekten dafür sorgen, dass sozusagen mein Angebot mit eurer Nachfrage vermittelt wird, korreliert wird, hinreichend wahrscheinlich korreliert wird. Während Kollegen, Kolleginnen, die vielleicht genauso oder vielleicht sogar noch spezialisierter und noch findiger mit Themen beschäftigt sind, die eben hier sich nicht so gut eignen, große Hörerschaften zu finden und ähnliches, nicht? Ebenfalls aufgrund von Multiplikationseffekten, allerdings negativ gerichteten Multiplikationseffekten, diese Chance nicht finden. am heutigen Arbeitsmarkt haben die vielleicht Probleme, entsprechendes Einkommen zu finden, müssen sich regelmäßig beim Arbeitsmarktservice melden, müssen dort vorsprechen, müssen sagen, sie sind Philosophen, sind eigentlich hochspezialisiert auf die Scholastik oder auf Aristoteles oder sonst was, aber im Moment gibt es dafür kein Geld, müssen, was weiß ich, irgendwelche Umschulungen über sich ergehen lassen, die sie weit wegbringen von ihrem eigentlichen Spezialgebiet und die damit die Chancen natürlich entsprechend weiter schmälern, dass sie jemals dann doch als Expertinnen und Experten irgendwo eine Chance haben, sowas wie wahres Wissen an den Mann, an die Frau zu bringen. Ich möchte betonen, natürlich, sozusagen in der österreichischen Gesellschaft, in der modernen Gesellschaft, ganz allgemein in unseren Breiten, gibt es natürlich nach wie vor eine gewisse Üppigkeit der Möglichkeiten, auch sehr spezialisiertes Wissen zu prozessieren und dann eben auch zu vermitteln und ein Publikum zu finden. Wir sind natürlich in einer gewissen Weise in einer privilegierten Wissensbearbeitungsposition. Nichtsdestotrotz dürfte klar sein, dass diese Multiplikationseffekte dafür sorgen, dass wo schon Chancen sind, auch mehr Chancen hinkommen und wo keine Chancen sind, auch weniger Chancen vorhanden sind und damit eine Schere entsteht, die diesen Betrieb auseinandertreibt. Und dieses Auseinandertreiben wird früher oder später dafür sorgen, wenn es nicht ohnehin bereits der Fall ist, weil das ja nicht so leicht feststellbar ist, darauf komme ich gleich nochmal zurück, wird früher oder später dafür sorgen, dass hier, ich weiß nicht, vielleicht nur eine sehr kleine Auswahl des aktuell verfügbaren Wissens noch vermittelt werden kann. Die aktuellen Diskussionen um den Universitätsbetrieb, um die Zukunft der Universitäten, um die Zukunft der höheren Bildung, der Bildung ganz allgemein, zielt bereits deutlich oder lässt diese Entwicklung bereits deutlich bemerken. Ja, jetzt habe ich mir selbst um die Diskussionszeit geredet, jetzt wollte ich diesbezüglich eigentlich eure Meinung noch hören. Wir werden das nächste Mal noch einen Aspekt aufgreifen, den der Kollege eigentlich auch angesprochen hat, der sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang, den ich jetzt aufgrund von Zeiten, aus Zeitgründen zurückstelle, nämlich den Aspekt der Eigentumsfähigkeit des Wissens, der ja gerade hier auch eine besondere Rolle spielt. Wissenschaftliches Wissen ist natürlich zunächst einmal per se ein Wissen, das Gemeingutcharakter hat, das nicht patentierfähig ist, das nicht sozusagen als exklusives Wissen irgendwo reserviert werden soll, von seiner normativen Idee her. Das allerdings aufgrund dieser Entwicklungen, die ich gerade angesprochen habe, doch mit beachtlicher Geschwindigkeit und Rasanz dazu neigt, Privatbesitz zu werden. Und diese Problematik des Privatbesitzes von Wissen ganz allgemein werden wir das nächste Mal abschließend dann noch einmal ansprechen. Für heute vielen Dank.